Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Clubmusik im Streaming. Das Berliner Gretchen hat es da gestern schon ausprobiert. Heute sollen Technoschuppen wie Tresor, Berghain und andere nachziehen. Und damit könnten Künstler und Clubbetreiber die Corona-Quarantäne überbrücken. Wir sprechen gleich mit der Initiative United We Stream. Willkommen. Belle and Sebastian, I want the world to stop. Im Moment stoppt die Welt ja tatsächlich, weil keiner mehr ausgehen soll, haben Musiker angekündigt, Streaming-Konzerte zu machen. Manche sogar aus ihrem eigenen Wohnzimmer, gefilmt von der Ehefrau Neil Young. Der alte Haudegen hat das angekündigt. Und auch DJs und Clubs haben sich was überlegt. In Berlin stehen momentan mehr als 9000 Mitarbeiterinnen und zehntausende Kulturleute schlagartig ohne Beschäftigung und Einkommen da. So schreibt es die Initiative United We Stream. Die hat sich aus der Clubkommission Berlin, aus der Plattform Reclaim Club Culture und Medienpartnern wie Radio 1 und Arte gebildet. Ab heute werden von 19 bis 24 Uhr aus Clubs wie dem weltberühmten Tresor, dem Watergate oder auch der Griesmühle DJ-Auftritte gestreamt und dafür sollen dann Spenden gesammelt werden für eine virtuelle Clubmarke. Rosa Rave spricht für Reclaim Club Culture, das Netzwerk für alternative und emanzipatorische Clubkultur. Hallo.
Hallo.
Wie funktioniert denn das mit der virtuellen Clubmarke und was kostet die?
Also die virtuelle Clubmarke ist ein digitales Dankeschön. Also man kann einmalig spenden in jeglicher Höhe, aber auch regelmäßige Spenden sind willkommen, da wir ja nicht davon ausgehen, dass wir uns in 2 Wochen wieder auf dem Dancefloor sehen können, sondern dass uns diese Krise noch ein bisschen weiter und länger beschäftigt.
Ja, Clubmusik gestreamt ins Wohnzimmer oder ins Arbeits- oder Schlafzimmer, das hört sich erstmal etwas trist an. Wollen Sie das Ganze irgendwie aufpeppen, also mit Kamerafahrten oder irgendwelchen Clips?
Ja, also gestern gab es ja schon mal einen Testlauf und da hat man auch schon gesehen, dass auch Visuals dann gezeigt werden auf dem Stream. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil von Clubkultur. Außerdem planen wir, dass es auch ein Programm gibt, also dass es auch um Gesprächsrunden gibt, Panels, Diskussionen, vielleicht mal ein Feature für eine Stunde zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Awareness oder ein Mietenstreik oder sonstiges.
Hm. Haben Sie denn jetzt schon eine Idee, wie viele Leute mitmachen werden?
Nein, haben wir nicht, weil es ja noch nicht online ist. Aber der Spendenlink funktioniert ganz gut. Also da haben wir ja schon über 25.000 Euro gesammelt, ohne dass es schon überhaupt gelauncht wurde.
Mhm. Und wie lange wird das reichen, gerade für jetzt auch kleinere Clubs? Könnten die sowas wochenlang durchhalten?
Ja, da kommt es jetzt eben auf die Resonanz des Publikums an und auf unsere solidarischen Strukturen, die wir ja versuchen, also die ja in der Clubkultur ganz wichtig sind und die wir versuchen, jetzt nochmal in der größten Krise, die es vielleicht jemals für die Clubkultur in Berlin gab, zu mobilisieren. Weil in der Clubkultur geht es eben sehr oft darum, dass wir alle zusammen was machen und nicht einzelne Clubs alleine dastehen. Und so sind ja die Spenden auch aufgebaut, also die Verteilung der Spenden.
Und ein Teil der Spenden geht ja sogar auch außerhalb der Clubs, nämlich in die zivile Seenotrettung. Ist Ihr Eindruck, dass dafür das Publikum bereit ist, also dass das eine Chance auch insgesamt ist, die gesamte Berliner Clubszene politischer zu machen?
Also wir arbeiten ja schon sehr, also unser Netzwerk gibt es seit 4 Jahren und wir arbeiten ja schon sehr viel in dem Bereich. Und ich würde auch sagen, dass die Berliner Clubkultur politisiert ist. Ja, ich denke, dass da die Solidarität auf jeden Fall da ist, weil ja gerade Clubs, wie jetzt zum Beispiel das Mensch Meier oder das About Blank, machen ja sehr regelmäßig Soli-Veranstaltungen, wo dann Gelder für genau diese NGOs wie die zivile Seenotrettung, aber auch für feministische Strukturen gesammelt werden. Und das sind sehr gute Partys mit sehr viel Publikum. Also ich gehe davon aus, dass das jede, die sich als Teil der Berliner Clubkultur dazu zählt, da.
Ich meine es auch ein bisschen im Hinblick auf das internationale Publikum, was ja jetzt definitiv auch nicht mehr anreisen kann und das ja möglicherweise auch auf ein Streaming-Angebot zurückgreifen wird und damit vielleicht nicht unbedingt rechnet.
Ja, aber dann ist es eben so. Also eine Politisierung der Clubkultur ist in Berlin einfach Fakt und auch das internationale Publikum oder auch die DJs können sich davon ja gern auch eine Scheibe abschneiden.
Sollte das Ganze jetzt ein Erfolg werden, wäre das dann auch ein Modell für Nach-Corona-Zeiten, dass man außer dem Live-Club-Erlebnis eben sowieso streamt und auch diese ganzen Features, die jetzt vielleicht etabliert werden, nutzt?
Also da sind wir wirklich noch nicht so weit, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wir lieben alle das Zusammen in einem Club sein. Dass das jetzt gerade nicht funktioniert, ist irgendwie klar. Die Clubkultur, also wir sind wahrscheinlich ja unsere Altersklasse, die in Clubs verkehren, sind größtenteils ja nicht die Zielgruppe oder halt die Risikogruppe von Corona. Trotzdem müssen und begrüßen wir diese Entscheidungen, weil es geht ja darum, dass auch in der Krise jetzt wieder die Armen, die nicht sesshaften Personen eben vergessen werden. Und da gehört es für uns dazu, dass man das mitbedenkt. Und ich denke aber, dass wir danach wieder zu unseren alten, sehr ausgeklügelten Soundsystemen wieder zurückkehren wollen.
Aber heute Abend gibt es gestreamte DJ-Auftritte aus Berlin. Rosa Rave hat für die Initiative Reclaim Club Culture das Ganze näher erklärt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, und wie fühlt sich das an, zu Hause zu clubben? Wir machen den Test und das Ergebnis können Sie dann heute Abend ab 23 Uhr in Fazit Kultur vom Tage hier im Deutschlandfunk Kultur hören. Viele haben ja jetzt sehr viel Zeit zu Hause. Singles daten nicht, Stammtische fallen aus. Das ist der richtige Moment, um mit dem Computerspielen anzufangen. Markus Richter hat da mal was vorbereitet für uns. Eine vorgespielt Sonderausgabe. Spiele, mit denen man sich gut die Zeit vertreiben kann, die auch für Anfängerinnen geeignet sind. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, fangen wir erstmal mit der Ego-Nummer an. Ich will also alleine zu Hause etwas spielen. Was empfiehlst du?
Ich möchte, auch wenn das opportun erscheint, am Anfang ganz kurz auf das Spiel verweisen, das wir letzte Woche in dieser Sendung hier vorgestellt haben. The Longing, ein Spiel darüber, dass man 400 Tage lang alleine in einem unterirdischen Königreich verbringen muss, weil der König eingeschlafen ist und man auf ihn aufpassen und ihn dann später wecken soll. Man erkundet in dieser Höhle kleine Rätsel, das ist eine liebevolle Welt und eben gespielte Einsamkeit passt also wirklich sehr gut in diese Zeit. Und warum ist es auch geeignet für AnfängerInnen? Man muss nichts über Computerspiele wissen. Es ist eine sehr einfühlsame Geschichte, schöne Handzeichnung, eine empathische Figur und man muss da nicht viel Zeit rein investieren, wenn man nicht will. Kann man aber.
Allerdings ist das ja auch recht nah an der eigenen Situation im Moment von vielen Menschen.
Stimmt.
Was hättest du auf Lager, wenn ich jetzt mal die Welt einfach ganz um mich herum vergessen will und die Isolation vergessen will?
Da würde ich vorschlagen, vielleicht in einer ganz idyllischen Kleinstadt ein bisschen zu gärtnern. Stardew Valley, das ist so ein Spiel, in dem man dem hektischen Großstadtleben entfleuchen will auf eine alte Farm, die einem von einem Großvater vererbt wurde. Das ist in so Pixelgrafik sehr süß gemacht. Man muss dort ein Beet zubereiten, dann pflanzen, dann gießen, dann die Früchte ernten, diese verkaufen, dann wieder Saatgut kaufen und so weiter und so fort. Mit dem Geld, was man da verdient, kann man dann die Farm auf Vordermann bringen und neue Sachen bauen, aber auch eben in dieser kleinen Stadt Leute kennenlernen, so süßen kleinen Dialogen. Und wenn man das will, kann man auch diese Welt noch erkunden, versteckte Aufgaben finden, sogar kämpfen, wenn man darauf steht und dann eben der reichste, mächtigste Farmer im Stardew Valley werden. Aber das Spiel funktioniert wirklich nach der Maßgabe, alles kann, nichts muss. Man kann da einfach nur entspannt vor sich hin gärtnern, wenn man da seine eigene Farm entwickeln will. So wie so ein tägliches Kreuzworträtsel, was man einfach immer wieder machen. Oder wirklich ganz tief reingehen, also Online-Recherche zu diesem Spiel betreiben. Da ist umfangreiches Expertenwissen angesammelt worden. Und das ist auch für AnfängerInnen gut geeignet, weil es ein sehr einfaches Spielkonzept ist, das man beliebig vertiefen kann. Man kann sich gut da drin verlieren und trotzdem ist es nicht zu hektisch. Und falls wir jetzt alle länger mit Computerspielen zubringen müssen, ist mit diesem Spiel auch die Grundlage für alle weiteren Management-Spiele gelegt worden. Also man könnte es als so eine Art Computerspielbildung auch bezeichnen.
Mhm. Das ist allerdings mit dem Gärtnern auch wie mit dem Kochen. Das macht man am besten alleine, damit mir keiner reinpfuscht. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mit Partnerinnen oder mit der ganzen Familie sogar zusammenspielen will? Was gibt es da Gutes zum Einsteigen?
Also ich habe hier eine Empfehlung, die basiert auf einem Computerspiel, das wir alle kennen oder zumindest schon mal gesehen haben, nämlich Tetris. Dies hier heißt, ist so ähnlich, Tricky Towers. Das ist also wie bei Tetris, fallen da diese verschieden geformten Blöcke von oben nach unten. Man muss die stapeln, aber es gibt zwar Unterschiede. Sie fallen physikalisch korrekt, das heißt, sie können auch irgendwie schief fallen oder wegrutschen. Und es geht auch nicht darum, Linien abzubauen, sondern man muss seine Türme möglichst hoch oder weit stapeln. Und das spielt man dann gegeneinander. Und da gibt es dann auch so kleine Extra-Dinger, die man einsetzen kann, um die Gegner zu ärgern. Steine werden riesengroß oder lassen sich nicht mehr drehen. Oder man hat für sich Goodies. Man kann seinen Turm zum Beispiel mit Kleberanken stabilisieren. Auch das wieder großer Spaß, einfach zu verstehen. Und man kann das natürlich, weil es so ein einfaches Konzept ist, immer, immer wieder neu gegeneinander spielen.
Das klingt natürlich lustig. Man muss allerdings auch gut verlieren können bei solchen Spielen, wie bei Brettspielen ja auch oder bei solchen, wo man eben gegen andere spielt. Wenn jetzt nun der Lagerkoller wirklich überhand nimmt, gibt es da was, was ich miteinander statt gegeneinander spielen kann?
Auch da habe ich natürlich etwas mitgebracht und dabei dreht es sich passenderweise um etwas, was ja auch immer wieder gefordert wird jetzt in Zeiten der Krise, nämlich, dass wir die Liebe retten. Und das machen wir in Lovers in a Dangerous Space Time, indem wir in einer riesigen bunten Kugel als Raumschiff wie eine Kaugummikugel herumfliegen, durch bunte Comic-Weltraumwelten und dort Monster abschießen müssen. Aber man muss sich in diesem Raumschiff organisieren, wie bei der Enterprise, kann man sich das vorstellen. Es gibt verschiedene Jobs, ja, also einer muss steuern, einer muss schießen, einer muss den Schutzschild bedienen und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, durch diese Aufgabenteilung können auch SpielerInnen verschiedenster Fähigkeitsgrade gut zusammenspielen. Eine fitte Spielerin an einer Stelle kann kompensieren, dass dann jemand anders nicht so gut ist. Vielleicht auch der Schwierigkeitsgrad ist gut anpassbar. Es geht bis runter zu sehr Anfänger. Also ein Spaß für die ganze Familie. Und was will man mehr? Man kann kleine Hasis vor hässlichen Hassrobotern retten.
Ja, und last but not least sollten wir noch klären, beim Social Distancing heißt es ja, dass man eben nicht sich mit Freunden in Gruppen trifft, sondern dass man eben zu Hause hockt, alleine am Rechner, aber vielleicht auch miteinander oder gegeneinander spielt, aber dann eben online. Welche Empfehlung hast du da?
Also zum ersten Mal möchte ich mal zum Anfang des Gesprächs noch zurückhören, weil Stardew Valley kann man tatsächlich auch zusammenspielen. Also man kann sich da zu viert in so eine Welt begeben und dann seine Farmen zusammenbauen. Und ich habe dann aber so mal überlegt, was ist denn eigentlich die Funktion, die das Computerspiel in dieser Situation hat? Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man das Spiel spielt, sondern auch, dass das Spiel und das Online-Zusammenkommen als so eine Art digitales Lagerfeuer dient, um das man sich versammelt. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Anforderungen. Also das muss Unterhaltung bieten, aber nicht immer die volle Konzentration brauchen. Man muss also miteinander reden können, während man die Spielwelt durchstreift. Bei Bedarf will man aber vielleicht trotzdem was Spannendes oder eine Herausforderung haben. Und es muss zusätzlich auch noch von jemand gespielt werden können, der noch nie ein Computerspiel angefasst hat. Und bei diesen Überlegungen bin ich dann bei einem Klassiker gelandet.
Ich habe gesehen, was die Finsternis birgt. Hier ist es nicht sicher.
Und dieser Klassiker ist Diablo 3. Und warum ist das meiner Meinung nach das perfekte Spiel für diese Situation? Es ist sehr einfach zu erlernen. Man ist dieser kleine Charakter in dieser Fantasy-Welt, klickt auf ein Monster, das fällt tot um, hinterlässt Gold oder mächtige Waffen. Man bekommt bessere Ausrüstung, kann größere Monster erschlagen und so weiter und so fort. Und diese grundlegende Spielschleife, die ist so einfach, aber funktioniert so befriedigend gut, dass Diablo ja zu einem ganzen Genre-Begründer geworden ist. Und man kann das mit bis zu 4 Leuten zusammenspielen online. Vielleicht eine kleine Warnung an erfahrene SpielerInnen, bitte wartet an der Stelle auf die AnfängerInnen, da muss man so ein bisschen nicht so vorschnell sein, aber dann ist es wirklich sozusagen sehr unterhaltsam, obwohl es so einfach ist und wirklich, wie gesagt, sehr leicht zu lernen, kann man es auch beliebig schwer machen und sich in die verschiedenen Arten und Weisen vertiefen, wie man einen Charakter gestalten kann. Das Einzige, was vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, ist die stellenweise doch relativ blutige Fantasy-Horror-Kulisse. Aber es ist eben sehr gut geeignet, um etwas online zusammenzuspielen, sich damit einen Abend zu vertreiben, aber wenn man will, auch wirklich sich eine Herausforderung zu geben.
Also Diablo 3 vielleicht das Einzige, was nicht unbedingt für Kinder zu empfehlen ist. Insgesamt gibt es eigentlich keine Ausreden jetzt mehr, mit dem Computerspielen nicht jetzt anzufangen. Markus Richter war das mit seinen Empfehlungen für die Zeiten der Selbstquarantäne. Herzlichen Dank, Markus. Und die Spiele sind ja so ausgesucht, dass sie auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind. Auf deutschlandfunkkultur.de finden Sie dann eine Liste mit allen Details. Die Kinos sind ja zu, deshalb stellt Christian Berndt nicht wie sonst an dieser Stelle drei neue Filme der Woche vor, sondern einen Heimkino-Tipp. 1972 startete mit 8 Stunden sind kein Tag eine revolutionäre Miniserie. Rainer Werner Fassbinder war vom WDR beauftragt, eine Familienserie im Arbeitermilieu zu entwickeln. Damals war das noch sensationell neu. Und das Ergebnis, ein Medienereignis und ein Publikumserfolg, auch in der DDR. Und doch war die Kritik an der Sache so scharf, dass der WDR die geplante Fortsetzung absagte. Ein Jammer, meint Christian Berndt.
Und das schöne Kleid!
Der schöne Sekt.
Es geht hoch her auf Omas Geburtstag. Jochen, gespielt von Gottfried John, hat den Sekt auf Tante Claras Kleid verschüttet. Dafür setzt es eine Ohrfeige. Die Tante ist etwas etepetete, deshalb steigt, als sie geht, die Stimmung.
So, Kinder, jetzt trink mal Schnaps mit Bier. Der Sekt war sowieso nur was für Tante Clara.
Jochens Familie und seine Kollegen aus der Fabrik sind die Helden in Rainer Werner Fassbinders Fernsehminiserie 8 Stunden sind kein Tag von 1972. Ausgerechnet Fassbinder, das Enfant terrible des deutschen Films, war vom WDR beauftragt worden, eine Familienserie für die beste Sendezeit am Sonntagabend zu drehen. Dramaturg Peter Mertesheimer wollte ihn unbedingt haben, wie der frühere WDR-Redakteur Martin Wiebel im Bonusmaterial der Arthouse-DVD erzählt.
Mertesheimers verrücktes Konzept, eine Arbeiterserie als Familienunterhaltungsserie zu machen. Alle die Serien, die es gab in der Zeit, spielten im bürgerlichen, mittelständischen Familienkreisen.
Fassbinder schrieb eine Geschichte, die das Leben einer Kölner Familie mit der Arbeitswelt verband. Jochen arbeitet in einer Fabrik, in der die Firmenleitung Druck macht.
Ihr Heng, die Profile müssten schon längst eingebaut sein.
Sie wissen genauso gut wie wir, dass der Auftrag verdammt knapp kalkuliert war.
Weiß ich. Dafür kriegt ihr ja auch die Leistungszulage.
Jochen baut in die Maschine eine neue Biegeeinrichtung ein, die den Arbeitsablauf beschleunigt. Nun schaffen die Arbeiter mühelos das Soll, aber dafür wird ihnen die Leistungszulage gestrichen. Der Betriebsrat unternimmt nichts, Jochen fühlt sich schuldig. Doch Freundin Marion, gespielt von Hanna Schigulla, stärkt ihn.
Da müsst ihr streiken, wenn das nicht
zieht. Ich bin noch nie jemand dazu, mit uns in Ausstand zu treten, für was es ihn gar nicht betrifft.
Wieso haltet ihr nicht zusammen?
Marion bringt Jochen dazu, für die Interessen der Arbeiter zu kämpfen. Für Fassbinder war die Serie auch ein gesellschaftspolitisches Anliegen.
Es ging uns darum, eine Möglichkeit zu zeigen oder zu suchen oder zu finden, wie man halt gegen die Herrschaftsstrukturen, die in Fabriken meinetwegen da sind, wie man halt gegen diese Strukturen an kann.
Fassbinders utopische Erzählung wurde allerdings gerade in der politischen Linken als blauäugig kritisiert, wie hier in einer Fernsehdiskussion zur Serie.
Das, was Fassbinder zeigt, kann bis auf einige Aktionen überhaupt nicht in der Realität realisiert werden. Stattdessen türmt er Illusionen auf, Traumkino.
Tatsächlich zeigt Fassbinder keinen sozialen Realismus. Er arbeitet wie üblich mit Verfremdung und Ironie. Marions Arbeitskollegin Irmgard etwa spielt Irm Hermann mit herrlich schrulliger Überzeichnung.
Liebst du ihn denn wirklich, Marion? Genau genommen ist er doch nur ein Arbeiter, oder?
Und? Bist du was Besseres?
Die lieben doch auch anders und so.
Mensch, bist du blöd.
Dann wieder gibt es berührende Szenen, die Fassbinder wie großes Kinomelodram inszeniert. Etwa wenn Jochens Schwester sich Marion anvertraut. Sie hat einen gutbürgerlichen Mann geheiratet, der sie aber schlägt.
Ich halte es wirklich nicht mehr aus.
Willst du jetzt wirklich ernst machen, oder was?
Ich weiß doch nicht, Marion. Ich weiß es doch nicht. Ich bin so müde, so. Wenn ich bloß wüsste, was ich tun soll.
Nicht nur die kinoartigen Bilder, deren raffinierte Farbzeichnung in der neuen digitalen Bearbeitung eindrucksvoll zur Geltung kommt, auch das hervorragende Ensemble beeindruckt heute noch. In Fassbinders Darstellung sahen Kritiker eine Denunziation der Arbeiterklasse, etwa wenn man Arbeiter nackt unter der Dusche derbe Sexzoten reißen sieht. Und die linke Zeitschrift Konkret sprach von geschminkten Proleten. In der Tat sind die Figuren filmisch statt realistisch. Manchmal reden die Arbeiter in geradezu poetischen Tönen. Aber sie sind nicht weltfremd und auch keine bedauernswerten Opfer gesellschaftlicher Missstände, sondern kraftvolle, rabiate, sinnliche und witzige Filmhelden, so wie die unkonventionelle Oma.
Guten Abend. Also das ist Gregor. Ja. Gregor ist mein Geliebter.
Ja. Werner Fink und Luise Ulrich liefern als Seniorenpaar kabarettreife Nummern, doch die Oma ist keine Witzfigur. Sie initiiert in einem leerstehenden Haus einen Kinderladen. Die Serie ist mit Themen wie Mietpreiswucher, Gewalt gegen Frauen bis hin zum alltäglichen Rassismus politisch, aber zugleich höchst unterhaltsam. Allein die Familienfeiern mit Schnaps und Freddy Quinn-Schnulzen sind sprühende optische Leckerbissen. Wenn sich in späten Momenten über die Betrunkenen tiefe Melancholie legt, werden ihre Sorgen aber auch ihre Solidarität spürbar. Die Serie wurde zum Publikumserfolg, war aber so umstritten, dass der WDR die Fortsetzung stoppte. Verständlich ist das heute nicht mehr. Dieses Milieu, das man heute Prekariat nennen würde, wird hier ohne mitleidige Herablassung mit einem Stolz gezeigt, wie man es sich im deutschen Fernsehen heute öfter wünschen würde.
8 Stunden sind kein Tag von Rainer Werner Fassbinder. Christian Berndt empfiehlt das. Erschienen ist die Serie auf DVD und Blu-ray mit Bonusmaterial bei Arthouse. In der ARD startet heute Abend ein sogenannter Event-Dreiteiler mit dem Titel Unsere wunderbaren Jahre. Darin geht es um die Familie eines Metallproduzenten mit 3 Töchtern und wie diese Familie durch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kommt, wie sie etwa die Währungsreform erlebt. Unser Fernsehkritiker Matthias Dell hat diese 3 Teile schon vorab gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, dieser Titel, das mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen in der aktuellen Quarantänesituation. Also die wunderbaren Jahre sind ja gerade eben nicht wunderbare Jahre. Aber wenn man natürlich an die Nachkriegszeit denkt, dann könnte das ja ein Film der Stunde sein, weil es damals doch um die ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens ging.
Genau, die man jetzt ja auch vor Augen hat oder für uns zum ersten Mal vor Augen hat. Aber könnte ist das richtige Wort, weil der Film sich für diese Zeit eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also wir erleben diese Familie in der Kleinstadt, die Metallwaren produziert und die noch in einer tollen, unzerstörten Villa lebt und genügend Personal und Geschirr hat, damit die Abendessen auch noch intakt sind. Und ich verstehe natürlich auch, dass man sagen kann, man will da jetzt kein Elendsdokumentarismus machen, wie es um 1948 da wirklich ausgesehen hat. Aber dass der Film überhaupt kein Interesse daran hat, zu zeigen, was die Hintergründe gewesen sind, etwa bei der Währungsreform zum Beispiel, die dann in einem Schlange stehen abgehandelt wird, dann weiß man, jeder bekommt Geld, okay, das war's, nach einer halben Stunde ist das vorbei. Das ist schon interessant. Also eigentlich ist die Zeit nur der Hintergrund für so ein paar Dekors, die halt so ein bisschen braunstichiger oder graustichiger sind, als es vielleicht später der Fall wäre.
Gott, bei dem Wort Dekor, da kann ich mir schon alles vorstellen, die ganze Requisite und wie das Licht aussieht und so weiter. Aber nun gut, was erzählt dieser Dreiteiler die ganze Zeit?
Na, vor diesem Dekor findet eigentlich so ein Schmonzetten-Set statt, weil diese 3 Töchter, eine hat bereits einen Mann, das ist so ein SS-Mann, der aus dem Krieg nach Hause kommt, aber doch schnell an Tuberkulose stirbt, was auch ganz praktisch ist. Und die anderen beiden, die sollen ihre richtigen Männer finden und das findet in Szenen statt, die ganz häufig von der Musik unterlegt sind, die ich jetzt mal in so einer Collage zusammengelötet habe. Genau, das ist jetzt das Ende, das ist ein Liebesstück, wo also die eine Tochter da gerade mit ihrem Liebhaber im See rumschwimmt und ganz schöne Bilder produziert. Sonst merkt man eben, es sind sehr kleinteilige Sachen, die ich da gefunden habe, weil natürlich die Musik unter jeder Szene praktisch liegt. Und das ist so das Prinzip. Die beiden jüngeren Töchter sollen irgendwie Männer finden. Es stehen auch von Anfang an 3 Jungs bereit, von denen dann irgendwie am Ende irgendwie auch alles klappt, mit ein paar Umwegen natürlich. Und zwischendurch kommt eben Großgeschichte rein, wie zum Beispiel Währungsreform oder der Aufstand 1953 in der DDR.
Und die kontroversen Themen, jetzt wurde ja eben der SS-Mann erwähnt, der aber schnell stirbt. Also wie verhält sich der Film zu den naheliegenden Fragen Schuld und Trauma der Nazi-Zeit?
Ja, das ist natürlich das Ärgerlichste, muss auch fast sagen, Widerliche an dem Film, weil wir ja schon sagen können, irgendwie, natürlich gibt es im deutschen Film eine lange Geschichte der Verdrängung, aber gerade jetzt, 75 Jahre nach Kriegsende, mit dem ganzen Wissen um Rechtsruck, um Rechtspopulismus, um Rechtsextremismus, der jetzt präsenter wird, diese ganzen Sachen könnten eigentlich dazu führen und die führen in anderen Bereichen auch dazu, dass man sich fragt, wo kommt denn eigentlich der Antisemitismus her, wo kommen die Neonazis her und so weiter. Und da würde man vielleicht mal auf diese Zeit gucken, um zu schauen, wohin sollen die auch alle verschwunden sein 1945? Vielleicht sind die gar nicht so einfach weg gewesen. Und dann haben wir aber einen Film, in dem sie einfach weg sind. Und ein Beispiel für diese vielen schlimmen Szenen, die diesbezüglich in dem Film zu sehen sind, wäre die Geschichte des Vaters. Der kriegt nämlich plötzlich den Vorwurf, er habe irgendwie Stacheldraht fürs KZ produziert. Wo man auch denkt, kriegswichtige Produktion bis 1945, was wird der wohl produziert haben? Er ist davon vollkommen überrascht. Da wird noch ein jüdischer Freund herbeigeschafft, der ihn entschuldigt. Und dann kommt aber raus, dass es doch irgendwie stimmt. Der Vater erhängt sich. Und am Ende wird aber dann trotzdem von der Mutter wiederum und von den Töchtern entschuldigt. Die Mutter sagt dann, ich habe ihn dazu gedrängt. Wo man denkt, was wollt ihr denn nun eigentlich? Wollt ihr zeigen, dass der Vater gelogen hat und seine Schuld nicht eingestehen wollte? Warum muss er dann Ende aber entschuldigt werden? Und dann hat dieser jüdische Freund, der auch eine ganz schlimme Figur ist, weil der Film den nur funktional behandelt, der hat noch einen großen Auftritt bei der Beerdigung des Vaters, wenn er mit der ganzen Kleinstadt da versammelt Tacheles redet. Und das klingt ungefähr so schrecklich.
Ihr habt doch alle mitgemacht. Oder schweigend in Kauf genommen.
Hau ab, Unterschied!
Was willst du überhaupt?
Ihr macht mich nicht mundtot.
Geh endlich.
Ihr habt mir alles genommen. Mein Haus. Meine Frau. Meine Kinder. Wie gern hättet ihr auch mich umgebracht?
Aber ich habe überlebt. Und ihr Mörder müsst meinen Anblick ertragen.
Und das ist nun völlig absurd, wenn man daran denkt, die guten Filme dieser Zeit, zum Beispiel Fritz Kottner in Der Ruf, ein jüdischer Professor kommt aus Amerika zurück und stößt auf vollkommen deprimierende Verhältnisse, weil die Nazis alle in den Posten sitzen, weil er nicht dahin kommt, weil keiner über die Vergangenheit spricht. Und hier haben wir eine Figur, die so auftrumpft, die aber nur in diesem Film so auftrumpfen kann. Es ist wirklich, eigentlich ist es obszön, so eine Szene zu drehen. Wir können ja vielleicht noch, wenn die Zeit da ist, meinen Lieblingsdialog einspielen. Der macht auch keinen Sinn. Papa Wolf ist tot, hatte ich ja schon erzählt. Hat einen Geschäftspartner, der glaubt jetzt offensichtlich, dass er die Hälfte von Papa Wolf überschrieben bekommt. Aber nein, was macht Papa Wolf? Papa Wolf überschreibt sie seiner Tochter. Würde man denken, ist ja total normal. Der Geschäftspartner wundert sich aber.
So läuft es hier also.
Was wollen Sie damit sagen, Herr Böcker?
Ja. Was will der Onkel damit wohl sagen?
Also ist fast komisch, weil der Film weiß es offensichtlich auch nicht, was die Figur mit diesem blöden Satz sagen will, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass dieser Mensch so eine Anspielung macht, weil doch klar ist, dass Papa Wolf seinen Anteil an seine Familie überschreiben wird. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie schlecht und unausgegoren dieser Film ist.
Nein, Zuschauer nicht überfordern. Vielleicht liegt das Drehbuch ja auch schon 10 Jahre in der Schublade.
Das weiß ich nicht, aber genau das mit der Überforderung, das ist, glaube ich, ein Grundproblem. Und wenn man so Filme macht, dann wird man solche Sachen produzieren.
Unsere wunderbaren Jahre, leider nicht wunderbar geworden. Ein enttäuschender Dreiteiler in der ARD ab heute Abend dann zu sehen. Unser Filmkritiker Matthias Dell war das. Danke.
Bitte sehr.